Hallo, liebe Freunde des Laufsports. Hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Einmal im Trainingslager und heute ist das mit diesem Trainingslager sowas von Programm und das ist so eine krasse Folge, die ihr jetzt hier gerade gestartet habt. Das ist unglaublich, ich kann das selber noch gar nicht fassen, was hier heute abgeht. Liebe Leute, eine Idee tatsächlich von euch. Da kam doch plötzlich, ah Jan, du hast doch hier schon viele von den Olympiastartern im Marathon in deinem Podcast zu Gast gehabt und du kennst die doch alle irgendwie persönlich. Hast du nicht mal Bock, die nochmal einzuladen und was zu machen? Ja, Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, Einkleidung, was geht da in den Köpfen vor, wo treiben die sich alle rum, wer trainiert mit wem? Jan, mach doch mal! Hey, klar! Ja, euer Wunsch ist mir Befehl, ist überhaupt kein Problem. Die stehen zwar alle gerade völlig unter Strom und sind wahrscheinlich auch, ja, ich sag mal, nicht so ganz so locker den einen oder anderen Tag, ne, weil einfach natürlich der Druck jetzt da ist. Auf der einen Seite die Begeisterung, ja, die Freude, dass man nominiert ist, ne, dass man wirklich bei den Olympischen Spielen starten darf. Aber klar, das geht jetzt ab, das zählt jetzt auch richtig. Jeder Trainingstag ist wichtig. Und naja, wenn dann halt ständig irgendwelche, ich sag mal in Anführungsstrichen, Presseanfragen kommen, also was Ähnliches ist das ja fast, was ich hier starte, dann kann man schon ein bisschen genervt sein. Aber die Idee war so gut und dieses Team, dieses deutsche Marathon-Team hat so genial reagiert, dass ich euch heute hier tatsächlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ich euch heute wirklich einen Großteil unserer Olympiamannschaft im Marathon präsentieren darf in einer einzigen Folge. Ihr dürft euch das so vorstellen, dass ich tatsächlich, ja, von den meisten habe ich ja irgendwie dann die Handynummer und so und kenne die irgendwie mittlerweile alle. Teilweise ja selber noch aktiv aus Trainingslagern, ne, die allermeisten sogar. Müsst ihr euch also so vorstellen, dass die jetzt alle vor 2 Tagen von mir eine Sprachnachricht gekriegt haben, die da ungefähr lautete, hallo Katha, ich weiß ja, dass du wahrscheinlich im Moment von vielen Anfragen genervt wirst, ne? Trotzdem nerv ich auch direkt nochmal. Ich habe nämlich folgende Idee, ich möchte einfach möglichst viele von euch Olympiastartern alle in einen Podcast packen. Ich möchte, dass ihr mir jetzt eine Voice-Memo schickt und einfach erzählt, hey, was ist da eigentlich los bei euch gerade, was geht ab, wo trainiert ihr, was waren auch die Schwierigkeiten vielleicht in den nächsten Tagen, wann fliegt ihr wohin, lauter solche Sachen. Ja, und dann kamen tatsächlich verdammt viele Antworten und ich bin mega happy, dass ich euch genau das präsentieren kann. Das wird vielleicht jetzt ein bisschen, ich sag mal, ungewohnt und auch chaotisch, das wisst ihr ja, ne? Ich experimentiere manchmal auch hier mit meinem Podcast ein bisschen und dieses Ding, ich glaube nicht, dass es das in dem Format schon mal gegeben hat. Nichtsdestotrotz bin ich eben, oder gerade deswegen bin ich besonders stolz, dass das so gut geklappt hat. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Folge. Wie gesagt, jede Menge Hochkaräter da drin. Ich mache ja immer die Kombination. Ich sage zwischendurch, ne, gibt es einfach so Themen von irgendwelchen verrückten Freizeitsportlern. Wunderbar, auch ne, lauter solche Sachen. Aber ganz klar, ich komme selber aus dem aktiven Hochleistungssport. Olympische Spiele habe ich ja nie geschafft. Ne, ich will da nicht weiter drauf rumreiten, aber ich war entweder schlichtweg viel zu langsam oder auch mal verletzt. Ne, also Spiele nie so mein Thema. Zwischendurch ist meine Familie zu den Olympischen Spielen nach Peking gereist. Die hatten alle Karten, nur ich bin nicht mitgefahren, weil ich eben nicht qualifiziert war, ne, hatten die trotzdem schönen Urlaub, okay. Aber wie gesagt, dieses Mal geht's um die Olympischen Spiele, um unser Team und ich mache schon wieder viel zu lange Vorrede. Das liegt daran, dass ich dann selber immer so ein bisschen aufgeregt bin und nervös bin, ne, und deswegen jetzt genug der Vorrede. Ihr werdet sehen, wer alles heute mit dabei ist und den Anfang, den macht für euch Katha Steinruck, geborene Hainich, ne? Marathon-Bestzeit 2:25 mittlerweile, dieses Jahr noch gelaufen. Ja, auch die hatte ich schon im Podcast dabei. Ne? Wer da noch mal genauer hören will, was da dahinter steckt, ne? Wie die dieses Ding gelaufen ist und überhaupt, wie sie sich so entwickelt hat zur Leistungssportlerin, der ist herzlich eingeladen, bei Folge 42 hier noch mal reinzuhören. Folge 42, Laufen ist einfach, einmal im Trainingslager. Aber jetzt legt sie los und wie gesagt, die Anrede war einfach, liebe Katha, hast du da Bock drauf oder ist das total bescheuert? Was meinst du dazu? Und dann kam das hier dabei für euch raus.
Hey Jan, ist auf jeden Fall schon mal eine mega Idee, uns Marathonis quasi nochmal zusammenzuholen. Auch wenn wir quasi auf der Welt, könnte man fast sagen, verstreut sind, beziehungsweise auf 2 Kontinenten. Ja, ich bin seit vorgestern also seit Mittwoch, wieder zu Hause. War 3,5 Wochen in Livigno gewesen für ein Höhentrainingslager. Wir sind dort ja auf roundabout 1816 Meter Höhe. Und ich habe viele meiner Vorbereitungen auf entweder Herbst oder auch auf die Höhepunkte im Sommer dort absolviert. Und das Training lief sehr gut. Ich hatte ja nach meiner Impfung oder nach meinen 2 Impfungen ein bisschen zu kämpfen. Da ich bin Gott sei Dank nicht irgendwie krank geworden oder hatte Fieber oder wie auch immer. Einen Aussetzertag hatte ich nach der ersten Impfung. Aber ich hatte so das Gefühl, der Akku wird nie richtig voll. Also so wirklich immer, als würde man auf Sparflamme trainieren. Und ja, das war ein bisschen blöd, habe mich aber dann in Livigno wirklich gut, würde ich mal sagen, im Training auch zurückgekämpft und kann von mir behaupten, dass mein Niveau auch wieder auf dem ist, wie es auch vor der Impfung war. Vielleicht sogar einen Ticken besser. Das werden wir sehen. Es liegen ja jetzt noch gute 4 Wochen vor mir. Genau, in Livigno habe ich zusammen mit der Lisa Oeth trainiert. Die trainiert ja bei meinem Papa, ist aber bei uns mitgefahren, um eben für ihre Wettkämpfe, also sie hat jetzt nochmal deutsche Meisterschaften gehabt, wo sie Bronze geholt hat und sie fährt ja auch zur U23 EM. Die ist, glaube ich, in 2 oder 3 Wochen. Und wir haben viel zusammen trainiert. Die ganze GEA-Mannschaft war da gewesen unter der Leitung von Ron Weigel. Also mit der Saskia Feige, mit dem Karl Dohmann, Christopher Linke, also und noch ganz viele andere. Das war ganz cool gewesen. War auch ein bisschen Abwechslung so in den Thematiken, wo man sich so abends unterhält. Aber da wurde es uns sowieso nie langweilig. Und ja, waren auf jeden Fall super schönes Trainingslager. Es war nicht so heiß wie hier zu Hause. Also wir hatten natürlich auch in der Sonne unsere 30 Grad bestimmt gehabt. Allerdings haben die Nächte in den Bergen natürlich schön abgekühlt. Und ja, Livigno ist immer eine Reise wert. Ich sollte bloß nicht zu viel Werbung für Livigno machen, weil es wird langsam ganz schön voll mit Sportlern vor Ort. Es waren unter anderem auch die deutschen Triathleten da. Und mit Laura Lindemann zum Beispiel. Und mit denen haben wir auch schon mal gemeinsam dann dort trainiert gehabt. Und ich habe noch eine gute Bekannte, die ist aus Italien, ist auch Läuferin. Und die Ivana. Und mit ihr habe ich auch die eine oder andere Einheit in Italien gemacht. Das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Ja. Dort war ich auch zum allerersten Mal wieder im Schwimmbad gewesen, also seit sehr, sehr lange, einer sehr, sehr langen Zeit. Das Schwimmbad dort hatte nur für Sportler geöffnet, hatte quasi seine Zeiten und konnte dort dann auch mal wieder testen, wie man so schwimmt. Verlernt habe ich es Gott sei Dank nicht in der ganzen Zeit. Ja, ich bin aus Livigno schon relativ, also was heißt früh, aber halt schon zurückgekommen, weil quasi gestern meine Einkleidung war. Dafür war ich in Heidelberg und das war schon cool. Also ich habe auch gesagt, ich möchte die Einkleidung unbedingt mitmachen. Es sind immerhin meine ersten Spiele und man weiß nie, ob man nochmal es schafft, zu zweiten oder dritten, keine Ahnung, Spielen zu fahren. Und deswegen habe ich gesagt, das möchte ich gerne alles auch mitnehmen. Und es war natürlich schon cool, dann die Kleidung anzuprobieren, Größen rauszusuchen, was einem wie passt. Und die Klamotten sind mega cool. Also super schöne, helle, freundliche, bunte Farben. Das ist eh mein Ding. Und es hat zwar lange gedauert, aber es hat Spaß gemacht. Also das bringt einen doch deutlich näher in Richtung, dass man jetzt bald zu den Spielen fliegt und dabei ist. Und ja, war schon richtig cool gewesen. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich bin jetzt erstmal zu Hause wieder in Frankfurt, habe hier auf jeden Fall erstmal ein paar Trainingstage, schaue, wie die Bedingungen hier vor Ort sind, sprich also wettertechnisch. Und je nachdem, wenn das hier passt, bleibe ich auf jeden Fall hier, bis wir dann am 28. nach Tokio bzw. weiter nach Shibetsu fliegen. Und wenn das Wetter nicht ganz so doll ist, gehe ich wahrscheinlich nochmal in die Berge, um natürlich nichts an Qualität einbüßen zu müssen. Genau, am 28. geht es dann los und sind dann vorher in diesem Trainingscamp in Chivezzo und fahren von dort aus dann, ich glaube, 2, 3, 4 Tage vor unserem Rennen dann erst nach Sapporo rüber. Das sind so 1,5 Stunden Busfahrt. Also wir Marathonis war ja von Anfang an bekannt, dass wir ja in Sapporo sind und nicht in Tokio. Also auch ohne Corona waren wir oder sind wir ausgelagert. Jetzt aufgrund von Corona ist natürlich die Sicherheitsvorkehrungen und die Quarantänebestimmungen und so weiter deutlich verschärft. Und auch sind wir natürlich vor Ort sehr eingeschränkt, sprich wir dürfen raus zum Training und dann zum Wettkampf und das war's. Sonst bist du halt im Hotel, auf deinem Gang oder auf deinem Zimmer. Aber ich sehe dem ganz entspannt entgegen. Ich hatte ja die Ehre, im Mai schon mal nach Sapporo zu einem Testwettkampf fliegen zu dürfen und habe quasi das eine Woche schon mal mitgemacht. Mir wurde schon gesagt, Training auf dem Gang wird es nicht geben. Also wir haben auch die Möglichkeit, im Notfall auf eine Laufbahn zu gehen, also quasi eine Art Fitnessraum benutzen zu dürfen oder eben dann natürlich draußen zu trainieren. Aber wie gesagt, ich habe das schon mal mitgemacht. Das war jetzt, boah, durftest halt nicht raus, aber es geht schon. Es ist eine begrenzte Zeit und ich sag mir halt auch, wenn das quasi unsere Einschränkungen und Auflagen sind, die wir eben haben, damit die Spiele stattfinden können, dann nehme ich die natürlich sehr gerne in Kauf. Natürlich können die Athleten, die sich im Olympischen Dorf aufhalten, beziehungsweise dort ja untergebracht sind, weil sie ihre Wettkämpfe in Tokio haben, natürlich deutlich freier bewegen, also quasi im kompletten olympischen Dorf sich frei bewegen. Das ist natürlich dadurch, dass wir dann in einem Athletenhotel sind, mitten in der Stadt, in Sapporo, zwar in Stadtzielnähe von den GEA und auch Marathonwettbewerben, ist das trotzdem bei uns nicht der Fall, dass wir uns sonst draußen bewegen dürfen. Aber gut, ist halt so. Wir wissen es und dann kann man sich auch darauf einstellen. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Wenn dir was fehlt, lieber Jan, dann melde dich einfach nochmal und ich freue mich auf die Spiele. Ich hoffe, dass natürlich auch nicht nur wir Sportler, Athleten und unser engerer Umkreis oder unser engeres Umfeld, sondern eben auch die Leute, die mit Sport vielleicht sonst nicht so viel zu tun haben, sich trotzdem auch auf Wettbewerbe freuen und dann ist endlich mal wieder Action im Fernsehen und ja, ich bin gespannt und wünsche natürlich allen Athleten, dass sie gesund erstmal an den Start kommen und dann auch für sich erfolgreiche Wettkämpfe absolvieren können.
Also ich habe mich super gefreut, als ich diese Sprachnachricht bekommen habe für euch, ne, dass sich die Katar jetzt eben nur am Hin- und Herjetten, Trainingslager, Einkleidung, hier nochmal Trubel, da nochmal Trubel, ne, dass die sich jetzt auch nochmal die Zeit genommen hat, sich für euch hinzusetzen, hier das Ganze aufzuzeichnen. Mega, mega cool. Kleiner Hintergrund nochmal, also dieses Livigno, von dem Katar erzählt hat gerade, das ist in Italien eben auch ein Höhentrainingslager, ist ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen die günstigere Alternative zu St. Moritz in der Schweiz. Ja, St. Moritz ist so, ich sag mal, das Mekka in erster Linie, wo im Sommer einfach richtig, richtig viel los ist. Katar hat es gerade schon erzählt, in Livigno wird es auch immer mehr. Ich habe mir das auch schon damals überlegt zu meiner aktiven Zeit. Wir waren da ab und zu mal, haben uns das mal angeschaut, warum man nicht einfach dahin geht. Ne, wie gesagt, man spart sehr viel Geld und hat eben auch einen tollen Höheneffekt. Ja, mich hat es dann trotzdem weiterhin nach St. Moritz gezogen, aber fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, das jetzt hier so zu hören. Ich hatte dann noch so eine kleine Rückfrage, denn sie hat so ein bisschen verschmitzt angedeutet, dass das mit der Einkleidung ja super spannend war und super cool war und sie das ganz toll fand, es aber doch relativ lange gedauert hat. Und deswegen habe ich nochmal nachgehakt, wie war denn das jetzt genau mit der Einkleidung?
Hey Jan, danke. Also, wir kriegen ja sogenannte Zeitslots zugeteilt in der Zeit, wo wir natürlich an den Orten dann auftauchen sollen, wo dann natürlich auch unsere Einkleidung stattfindet. Ja, also ich habe 2,5 Stunden gewartet, bis ich drangekommen bin und war dann aber relativ schnell, habe auch zu den Schnellen gehört und war mit Einkleiden, Anprobieren, Fotos machen, dort auf den Schränken unterschreiben, dann Fotos für die Kampagne, Videos, also was da noch so alles dazu gehört, sage und schreibe in, ich glaube, 50 Minuten durch. Also wie gesagt, ich war schnell. Dauert schon ein bisschen, genau.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, spätestens an der Stelle merkt ihr, das war mein richtig, richtig cooler Einstieg hier von Katha Steinruck. Ich finde es einfach genial, dass sowas möglich ist und dass da wirklich unsere Top-Athleten mitspielen bei so einer verrückten Aktion hier an der Stelle. Und es geht jetzt direkt weiter. Es geht direkt weiter mit den Schöneborn-Zwillingen. Und zwar Debbie und Rabia. Die beiden sind jetzt auch zum ersten Mal dann bei den Spielen dabei. Oder ja, eine zumindest. Das ist noch so ein bisschen holperig alles. Werden wir gleich mehr dazu erfahren. Ne? Und ja, Schöneborn. Schöneborn. Vielleicht sagt euch das schon so ein bisschen was, ja? Vielleicht sagt euch das schon so ein bisschen was. Und zwar die beiden kennt man natürlich mittlerweile, ja? Als Läuferinnen. Haben aber, ne, angefangen mit modernem Fünfkampf. Und moderner Fünfkampf, da war doch auch mal was mit so einer Schöneborn. Ja, richtig. Die große Schwester, die Lena, ja, von den beiden, die ist sogar Olympiasiegerin schon geworden im modernen Fünfkampf. Also, schon eine krasse Sache, ne? Dass die große Schwester da tatsächlich mit einer Goldmedaille nach Hause kommt und jetzt eben die beiden kleinen Schwestern oder mindestens mal eine dann eben auch mit dabei sind in einer völlig anderen Sportart. Also, finde ich auch einfach wieder eine krasse Geschichte. Ich habe mit den dreien schon gesprochen. Meine Traumvorstellung ist es, dass ich mit allen dreien gemeinsam hier auch nochmal eine laufendes Einfach-Podcast-Folge mache. Also wirklich nur mit den drei Schöneborn-Mädels. Ich wette, wir kriegen das noch hin. Es kann allerdings noch ein bisschen dauern, denn ich möchte, wie gesagt, dann wirklich alle drei direkt am Mikrofon haben und nicht hier über Voicemail irgendwie zusammengeschnipselt. Deswegen legen wir jetzt mal direkt los mit dem, was Debbie so zu erzählen hat. Debbie mit einer Bestzeit von 2:26:55 über den Marathon im letzten Jahr schon quasi qualifiziert, da schon deutlich unter der Olympianorm gelaufen. Ne, richtig, richtig krasses Ding auch. Ne? Und sie erzählt uns heute ein bisschen was über ihr Training in St. Moritz. Und spätestens da werdet ihr merken, hä, St. Moritz, war nicht gerade von Livigno die Rede? Ja. Also, Hintergrund, warum trainieren jetzt nicht einfach mal alle deutschen Marathonläuferinnen und Läufer gemeinsam an einer Stelle? Das ist einfach so, wir sind nach wie vor in der Leichtathletik, jeder ist irgendwo Individualsportler, das heißt, man sucht sich gerne Trainingspartner zusammen, aber es ist immer so ein bisschen Kompromiss finden. Der eine sagt, ich trainiere lieber in Livigno, weil ich das gewohnt bin, weil ich das kenne, weil ich da genau die Laufstrecken weiß und weil ich auch mit meiner Trainingsgruppe einfach dahin fahre. Da sind ja auch nicht nur dann die Marathonläufer, sind ja dann auch wieder andere Athleten, die noch mit unterwegs sind. Der nächste sagt, nee, ich will nach St. Moritz. Wieder einer sagt, ich will nach Kenia. Und auch die zeitlichen Abstände, die jeweils ausgesucht werden, wann vor so einer Olympiade, vor solchen Olympischen Spielen, wann fahre ich ins Höhentrainingslager, wie lange vorher reise ich zurück, was gibt es vielleicht sonst noch für Rahmenbedingungen? All das sorgt dafür, dass einige von unseren Startern jetzt eben gemeinsam unterwegs sind, andere aber mit, ja, völlig unterschiedlichen Teams. Deswegen, liebe Leute, jetzt einmal hier direkt von euch eingespielt aus der Schweiz, dem wunderschönen Engadin, aus St. Moritz, Debbie Schöneborn.
Hey Jan, ja, liebe Grüße aus dem Höhentrainingslager in St. Moritz. Ich bin jetzt schon in die dritte Woche eingetaucht. Tag 16 müsste es jetzt sein und bin hier voll angekommen, bin jetzt auch sehr, sehr gut adaptiert, glaube ich, an die Höhe. 1,8 ist es ja hier nicht ganz das, was in Kenia auf 2,4 ist, dann nochmal ein bisschen was anderes von der Anpassung, aber trotzdem ist die Luft natürlich dünner als unten und ich habe noch nicht so extrem viel Höhenerfahrung, deswegen habe ich mich da jetzt reingefuchst und komme aber sehr, sehr gut zurecht. Generell sind die Bedingungen hier super. Wir sind hier mit dem deutschen Team, haben so eine Apartmentanlage, wo wir genau, alle untergekommen sind und uns dann mit den Trainings koordinieren, aber jeder natürlich auch so seinen Plan hat. Das sind natürlich auch die unterschiedlichsten Distanzen, die sich dann hier zusammenfinden, aber den einen oder anderen Dauerlauf, den kriegt man dann doch mal zusammen hin, oder es hilft ja auch schon, wenn andere Leute dann die Tempoläufe auch mit auf der Bahn machen. Von daher, genau, ist das hier eine sehr, sehr coole Sache, gerade für mich eben auch, die immer noch viel von anderen Athleten auch lernen will. Ja, so bin ich hier ganz gut ins Training gestartet. Rabea ist jetzt nachgekommen, jetzt bei ihr ist es knapp eine Woche, so dass wir wieder vereint sind und wieder zusammen trainieren können. Das funktioniert natürlich auch super, da weiß man, was man hat. Wir können uns bei den Einheiten extrem gut zusammen pushen. Gerade so bei diesen längeren Tempoeinheiten ist das auf jeden Fall sehr, sehr viel wert. Ich bin schon echt gespannt, was dann für ein Ergebnis rauskommt, auch wie die Bedingungen dann doch in Sapporo sein werden. Das weiß man ja nicht so ganz genau. Feucht kann es werden, im August ist da gerne relativ nass. Auch warm, zumindest wärmer als hier, aber eben nicht die Hitze, die in Tokio hätte sein sollen. Ist ja auch der Grund, warum das Ganze nach Sapporo verlegt worden ist. Aber genau, da bin ich mal gespannt, wie ich damit zurechtkomme, weil ich tatsächlich ja noch keinen Marathon außerhalb von Europa bei eigentlich super klimatischen Bedingungen unter 20 Grad sozusagen gelaufen bin. Deswegen bin ich da ganz gespannt, glaube aber, dass das ganz gut funktioniert. Wir trainieren hier vor allem in St. Moritz, weil wir uns eben der Gruppe um den DLV angeschlossen haben, weil die Trainingsbedingungen hier ideal sind, weil es höher ist, aber nicht enorm hoch, so wie Kenia, dass man da groß was riskieren würde, gerade für Rabea, die zum allerersten Mal in der Höhe ist. Und genau, von hier aus fahren wir am Ohr, genau, 5 bis 5, zum 25. bleiben wir wahrscheinlich hier. So ganz genau steht das alles noch nicht, weil in diesem Jahr muss man natürlich 1 Milliarde Tests noch mit einplanen und wir müssen 4 Tage vor der Abreise und 3 Tage vor der Abreise nach Japan nochmal einen PCR-Test machen, den wir nur an ganz bestimmten Labors in Europa machen dürfen. Da haben wir so eine Liste geschickt bekommen. Da gibt's leider keins in St. Moritz, sodass ich eventuell schon am 24. dann zurückfahre. Weil in Berlin gibt's Gott sei Dank 2 zertifizierte Labore. Eins ist 2 Kilometer von uns weg. Da werden wir dann wahrscheinlich vielleicht, so wie es aussieht, dann unsere PCR-Testung abnehmen, damit wir auch alle dem Hygienekonzept entsprechen und keine Probleme bei der Einreise bekommen in Japan. Das ist eh das, was natürlich diese Spiele und die ganze Vorbereitung, ich habe keinen Vergleich, muss ich sagen. Für mich sind's die ersten Olympischen Spiele. Aber das, was wir immer im Hinterkopf haben und was so richtig auch die Leute natürlich nicht wissen, auch die schon Erfahrung mit den Spielen haben, wie läuft das mit dem Testprozedere ab, wie sicher ist die Einreise, was für Wartezeiten muss man einplanen, wie werden überhaupt die Trainingsbedingungen dort vor Ort sein? Also das ist auch was, was uns gerade natürlich beschäftigt, was die Abreise angeht. Kann ich dort noch meine normalen Trainingseinheiten durchziehen oder darf ich wirklich das Hotelzimmer nicht verlassen? Aktueller Stand ist, dass wir zum Training raus dürfen. Deswegen haben wir die Trainingsslots jetzt auch relativ großzügig angegeben. Aber jetzt natürlich schon für die 2 Wochen vor den Spielen, wenn wir dort in Japan trainieren, die genauen Trainingszeiten mit Uhrzeit anzugeben, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Je nachdem, wie sind die Essenszeiten, wie gejetlaggt fühlt man sich. Ist alles so ein bisschen Planungsaufwand auf jeden Fall, der auf uns alle einrollt, mit dem wir alle umgehen müssen. Wir, die das erste Mal dabei sind, aber natürlich auch die Routiniers und die Trainer. Die Olympia-Einkleidung hatten wir schon, haben wir in Deutschland schon gehabt, bevor wir uns aufgemacht haben in die ferne Schweiz. Rabea und ich waren sogar die ersten Athleten, die überhaupt die Einkleidung anprobieren durften. Eine sehr, sehr große Ehre und die Klamotten sind einfach so cool. Die Farben, diese Pastelltöne gefallen mir super gut. Das ist auch was, was man tatsächlich danach dann nochmal anziehen kann, weil wenn es so super ausgefallen wäre, dann ist es auch immer schade, weil dann zieht das danach ja nie wieder jemand an. Und die Kollektion ist jetzt schön und farbig, aber eben auch so, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das eine oder andere T-Shirt dann tatsächlich auch danach nochmal wieder anzuziehen. Wäre ja schade, wir sind ja tatsächlich am Ende nur 3 Tage bei der Wettkampfstätte. Wie soll man da 60 Teile anziehen? Von daher freue ich mich sehr, dass es so coole Klamotten sind, die wir dann auch nachher noch anziehen dürfen. Und natürlich ist das so auch, dieser Einklang, dieses Einklangsevent war so auch der erste Tag so, ja, es ist irgendwie real. Du hast mal was Handfestes, es ist auch mal ein Treffen mit anderen Leuten gewesen. Natürlich immer alles entsprechend mit den Konzepten, aber dieses außerhalb von, du guckst dir irgendwelche Ergebnislisten an und diskutierst mit deinem Trainer und fokussierst dich natürlich bei deinen Einheiten drauf, ist das so dieser Part, der einen so registrieren lässt, oh krass, ja, das sind wirklich halt olympische Spiele, die da jetzt anstehen, für die wir uns vorbereiten. Ansonsten ziehen wir hier unser Training natürlich wie für jeden anderen Wettkampf auch durch. Also wir wollen bei jedem Wettkampf immer das Beste geben und das Optimum rausholen. Aber dass die Olympischen Spiele, dieser Wettkampf an sich einfach nochmal was anderes ist und natürlich auch eine andere Medienpräsenz hat und Co., das merkt man dann eben halt an solchen kleineren Events, an so einer Einkleidung beispielsweise, weil das gibt's dann eben natürlich doch nicht für den Straßenmarathon. Genau, dann hattest du noch gefragt, für eine bestimmte Olympia-Ernährung haben. Und auch da halten wir es wie bei allen anderen Wettkämpfen, die wir machen. Man muss auch mal gucken, wie ist die Ernährung vor Ort. Das ist auch was ganz interessant sein wird in Japan. Ich hatte noch vergessen zu sagen, also wir fahren am 25. hier zurück auf St. Moritz. Am 7.8. ist der Marathonwettkampf der Frauen, so dass ich genau diese 2 Wochen Rückanpassung habe. Und am 28. es stand jetzt, fliegen wir von Frankfurt aus nach Shibetsu erstmal. Das ist das Pre-Camp für die Marathonläufer und Geher, wo wir dann bis zum 5., also bis 2 Tage vor Wettkampfbeginn, uns vorbereiten werden. Und dann sind es, glaube ich, noch 100 Kilometer in der Größenordnung bis zum Wettkampfort selbst, also bis Sapporo. Und da fahren wir dann, wie gesagt, am 5. rein. Und was uns genau da auch ernährungstechnisch im Camp erwartet, das wissen wir auch noch nicht so hundertprozentig. Wir mussten jetzt schon angeben, was für Zwischenmahlzeiten wir gerne hätten, weil man tatsächlich wohl da nicht in den Supermarkt gehen kann. Und das ist auch was ich sehr, sehr spannend finde. Ich bin eigentlich Gott sei Dank nicht empfindlich. Aber es kommt natürlich darauf an, wenn ich da ein europäisches Frühstück vorgesetzt kriege, oder ich weiß jetzt nicht so genau, was man in Japan frühstückt. Ich komme mit Obst und Haferflocken, Quark oder einem Stück Brot mit Käse, komme ich eigentlich schon mal ziemlich weit, weiß ich aber natürlich nicht, ob man das da bekommen kann. Und dann ist es ein bisschen schwierig, dass man halt nicht mehr selber in den Supermarkt gehen kann und sich ein bisschen Obst oder ein Stück Brot, sowas kaufen kann. Ist also auch ein Wackelfaktor. Man kann natürlich auch all sein Essen einpacken in den Koffer. Da bin ich aber nicht so empfindlich. Also ich werde da gucken. Eigentlich habe ich noch immer was gefunden und ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass man dort was finden kann. Und wenn es gar nicht geht, dann muss halt irgendjemand von den Betreuern oder von den Reportern oder ich weiß nicht, wer sonst vielleicht vor Ort sein wird, sich doch mal in den Supermarkt stehlen und uns Athleten ein paar Bananen holen, damit wir in unserer Vorwettkampfroutine unser Magen-Darm-Trakt nicht allzu sehr durcheinander kommt. Genau, ansonsten super aufregende Zeit gerade für mich. Ich freue mich, ich sauge alles auf, ich versuche alles möglichst mitzunehmen von dem Wettkampf, von den ersten Olympischen Spielen, von den Erfahrungen, die ich hier auch im Training sammeln kann, die Einheiten, gutes Training hier sind, die wir dann auch gemeinsam durchziehen und wofür die Bedingungen hier wirklich sehr, 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 sehr gut sind. Auch eben nochmal ausprobieren. So oft bin ich noch nicht in der Höhe gewesen, wie mein Körper hier aufs Training reagiert. Vielleicht mal den einen oder anderen Reiz, neuen Reiz setzen. Viele, viele, viele Kilometer laufen und sich dann in der Sonne bei Bergpanorama, habe ich heute nochmal wieder beim Bahntraining gesagt. Beim Bahntraining guckt man irgendwie nur auf die Tatanbahn, so 10 Meter vor sich. Und es ist eigentlich auch relativ wurscht, wo man ist, wenn die Wetterbedingungen außen ganz gut sind. Aber wenn man fertig ist mit dem Programm, dann lohnt es sich auch mal hochzugucken, weil dann sieht man das wunderschöne Bergpanorama und heute wieder blauen Himmel, nachdem wir die letzten 2 Tage ein bisschen Pech gehabt hatten. Und dann ist es so ein bisschen doch auch wie Urlaub zwischen den einzelnen Trainingseinheiten. Und das ist ein sehr großer Mehrwert, den wir hier auf jeden Fall nutzen und der für die mentale, sicherlich auch körperliche, aber vor allem auch mentale Erholung ein großer Pro-Faktor ist. Also wir sind guter Dinge, wir nehmen alles, wie wir es kriegen. Vieles wissen wir noch nicht so genau. Wir freuen uns aber auch über die gute Resonanz und das Interesse natürlich von den Medien, das auf jeden Fall jetzt gerade wächst. Arbeiten konzentriert, aber auch mit viel, viel Freude auf unsere ersten Olympischen Spiele hin.
Ja, der wird jetzt gerade schon erzählt, ja, gemeinsames Höhentrainingslager in St. Moritz mit der Schwester Rabea. Die beiden, also einfach als Zwillinge, unglaublich stark. Debbie eben mit der Zeit jetzt qualifiziert für das Team, darf starten. Und ihr wisst das vielleicht, vielleicht auch nicht, deswegen sage ich es einfach nochmal, es dürfen pro Nation jeweils nur 3 Athleten starten. Das ist natürlich jetzt für die Rabea ganz, ganz bitter, ne? Denn Rabea ist halt die 4. im deutschen Team und deswegen als Ersatzläuferin nur nominiert. Auf der anderen Seite sind aber die meisten Nationen doch sehr froh über so eine Regelung, ne? Denn sonst könnt ihr euch vorstellen, wenn man einfach nur zum Beispiel nach der Bestenliste gehen würde, ja, dann hätte man halt 320 Kenianer am Start und nochmal 300 Äthiopier und dann wäre halt simplerweise einfach entweder ein Riesenstartfeld oder halt kein Platz mehr für alle anderen Nationen. Ne? Deswegen ist das so, bei Olympischen Spielen ist das eben begrenzt. Ja, jede Nation darf hier im Marathon auch nur 3 Leute an den Start schicken und man nominiert dann zum Beispiel im Marathon eben eine Ersatzläuferin, einen Ersatzläufer, denn auch das, ja, wisst ihr als Läuferin, als Läufer ja alle, liebe Leute, je mehr man trainiert, ne, desto krasser sind natürlich die Belastungen und dass es auch mal zu Verletzungen oder zu Krankheiten kommt, das ist irgendwie normal. Das ist beim Spitzenläufer genauso wie bei einem Freizeitläufer. Deswegen Ersatzläuferin immer mit dabei. Ja, die Staffeln, ne, wenn man so in die Sprintstaffeln denkt, das ist ja immer noch verrückter. Ne? Die fahren ja dann teilweise mit 6 oder 7 Leuten zu so großen Veranstaltungen, obwohl nachher nur 4 laufen dürfen. Ne, das ist immer ganz irre. Im Marathon jetzt, wie gesagt, Ersatzläuferin Rabea. Und die wird euch gleich selber auch nochmal jetzt erzählen, wie das abläuft, das Ganze. Ja, wie das, was das für ein Gefühl ist, wenn man eben, ja, vielleicht dabei ist, aber vielleicht auch nicht, sich gemeinsam vorbereitet, aber nicht weiß, fährt man jetzt überhaupt dahin oder bleibt man lieber von vornherein zu Hause? Denn es kann natürlich auch sein, dass sich da kurzfristig noch jemand eine Erkältung zuzieht im Flieger, ne, zu den Spielen oder irgendwie umknickt 2 Minuten vorher. Und dann bist du am Start. Du musst aber dann natürlich auch vor Ort sein. Und dieses Vor-Ort-Sein ist gerade jetzt mit diesen ganzen Corona-Schutzmaßnahmen eine riesen Belastung, die vielleicht dann schon wieder, ja, einen Herbstmarathon, den man sonst noch bestreiten könnte, irgendwie einschränkt. Deswegen finde ich es ganz, ganz spannend, auch hier nochmal die Insights zu hören von Rabea. Und ich bin ganz dankbar und ich bin jetzt auch ein bisschen frech. Ich habe überlegt, ob ich hier nochmal die Voicemails für euch einfach so ein bisschen zusammenschneiden soll, ob ich so ein paar Sachen rausnehmen soll. Ne, denn das ist, wie gesagt, ja ein Experiment und deswegen auch so, ja, manchmal ein bisschen holperig. Und ich weiß nicht genau, wie ich es machen soll. Meine Athletinnen und Athleten, unsere Athletinnen und Athleten wissen manchmal auch nicht genau, wie sie es machen sollen. Aber ich habe jetzt gesagt, ey Leute, das ist lebendig, das ist so, wie das Ganze läuft. Ihr guckt hier bei mir einfach auch immer hinter die Kulissen. Deswegen habe ich nichts rausgeschnitten und packe euch jetzt einfach hier den ersten Schnipsel von der Rabea mit rein. Und ich finde es einfach super cool, wie geniale Insights, wie viel wir auch so in die Gedankenwelt damit eintauchen dürfen, was da so im Kopf los ist. Von Rabea, wie gesagt, 2:27 gelaufen, dieses Jahr noch in Enschede, super Bestzeit, mega genial, aber eben halt, ja, viertschnellste deutsche Läuferin damit nur und deswegen Ersatzläuferin. Auf geht's, Rabea, vielen Dank für deine Voicemail.
Hi Jan, ich finde es eigentlich super cool, ich bin auch gerne Teil des Ganzen, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit den Sprachnachrichten, weil ich dann nie weiß, oh, welche Fragen waren es und mache ich es zwischendrin, deswegen hoffe ich, ist okay, wenn ich das jetzt so in Blöcken mache, damit ich immer mal wieder reinhören kann, was du gefragt hattest. Legen wir mal los. Ja, also zunächst mal ist es natürlich super cool, zum Kreis der Nominierten zu gehören, weil das sehr viel, sehr wertvoll ist, zumindest, dass es mir Optionen gibt für die Vorbereitung, dass ich eben als Ersatzläuferin nominiert bin, bedeutet nämlich auch, dass ich jetzt mit ins Höhentrainingslager fahren kann. Und genau das auch gemacht habe. Das heißt, ich bin gerade in St. Moritz gemeinsam mit der Debbie, die ist schon ein bisschen früher angereist. Und wir trainieren jetzt hier gemeinsam und bereiten den Marathon vor. Und ja, das auch so natürlich, klar, wenn ich nachrücke, dann will ich natürlich optimal vorbereitet sein. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, eben nach St. Moritz zu fahren. Aber trotzdem ist es natürlich immer so, wie viel will man? Und ich werde es jetzt so gestalten, dass ich auch die Möglichkeit habe, dann die Vorbereitung zu verlängern, um dann später einen Marathon zu laufen, das ist im Moment so die Idee. Da kommt dann dazu die Überlegung, ja, es gibt eben das Pre-Camp in Tokio und die Frage, ob ich da mitreisen sollte, weil es natürlich für die Anpassung, sollte ich starten, absolut sinnvoll ist, aber auf der anderen Seite, wenn ich nicht starte, sind die Beträge die Bedingungen dort sehr schlecht für, um eine weitere Marathonvorbereitung zu machen, weil man einfach dort so isoliert sein wird und genau, und das Hotel auch sich im Hotel nicht frei bewegen darf, geschweige denn eben das Hotel verlassen. Insofern ist das super schwierig, da die Abwägung zu treffen. Und ja, es ist immer diese Ungewissheit dabei und ich versuche mich hier beraten zu lassen, was so sinnvoll ist und ja, was man machen sollte. Ja, der vierte Platz ist natürlich so oder so eine undankbare Rolle, mit der ich mich aber inzwischen eben genau arrangiert habe und versuche da das Beste draus zu machen. Wie gesagt, es ist cool, dass ich hier mit in die Vorbereitung kann. Ja, was doof ist, sind zum Beispiel die Klamotten, ja, weil da bin ich zu den Ankleidungsterminen gegangen. Das war auch echt ein cooles Event, aber ich werde die Klamotten eben nicht kriegen, beziehungsweise nur dann bekommen, wenn eben ich eben nachrücke. Das ist so ein bisschen so, mir wird es unter die Nase gehalten, ich muss nur alle Größen aufschreiben, aber dann, ja, wird mir hier, kannst dran schnuppern, aber dann wird es mir wieder weggenommen. Also genau, die Klamotten bekomme ich nur, wenn ich nachrücke. Was natürlich sehr schade ist und auch ein bisschen traurig, wenn ich die ganzen Sachen so sehe. Genau, jetzt höre ich noch mal rein, was du noch gefragt hattest.
Ja, liebe Rabia, vielen Dank, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank auch dafür, dass du das so in Blöcken hier beantwortest. Das Ganze finde ich gar nicht so schlecht, denn das gibt mir die Chance, zwischendurch auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ne? Denn manchmal habe ich ja das Gefühl, ne, ich rede ja selber so gerne und dann mache ich hier meinen eigenen Podcast, aber komm überhaupt nicht mehr dazwischen, weil die Gäste einfach erzählen und sich wohlfühlen, ne? Und das ist wunderbar, soll ja auch so sein, ne? Aber ihr wisst, ich höre mich selber auch gerne reden, deswegen kleines Intermezzo hier von mir, einfach mal zwischendurch, ohne dass ich eigentlich wirklich was zu sagen habe. Und jetzt kommen wir zum nächsten Blog von Rabea.
Ja, ich denke, ich habe eigentlich schon ganz gut abgedeckt, was du gefragt hattest. Ja, so ein bisschen noch zu meiner Rolle als Vierte. Die ist so, ja, nach wie vor so ein bisschen ambivalent. Ich habe auch, als die Nominierung raus war, super viele Glückwünsche bekommen. Und das war erstmal so, weil, ja, ich ja nur dann fahren werde, wenn eben jemand anderes ausfällt. Und das ist natürlich auch nicht das, was ich mir primär wünschen würde. Und es ist auch natürlich nach wie vor fraglich, wann ich auch sozusagen dann, ja, wann ich dann Bescheid weiß. Das heißt, im Grunde weiß ich bis zum letzten Tag nicht Bescheid und muss mich bis zum letzten Tag darauf vorbereiten, doch noch eben zu fahren. Und genau, wenn ich dann fahre, will ich natürlich auch entsprechend die Leistung zeigen können. Deswegen dieser Abwägeprozess gar nicht so einfach und auch die Leute erstmal zu bremsen und zu sagen, ja, ich bin zwar nominiert, aber erstmal bedeutet das leider für mich nicht, dass ich fahre. Und wenn ich Ersatz bin, weiß ich auch aktuell schon, dass ich beim Wettkampf nicht dabei sein werde. Das heißt, selbst wenn ich nach Japan fliege, in das Pre-Camp, werde ich, bevor es zum eigentlichen Marathon geht, wieder ausreisen müssen, was natürlich super schade ist. Aber genau, das ist eben der Stand der Dinge. Ja, und zu den Klamotten noch, da, ja, wie gesagt, ich werde sie nicht bekommen, auch fürs Pre-Camp dann nicht, aber der, klar, da habe ich zum Glück eine Zwillingsschwester, die gleiche Größe hat, die mir auf jeden Fall ein bisschen was abgeben wird und die sind auch so viele Klamotten, die kann man an den 3 Tagen, die dann tatsächlich, ja, die eigentlichen Olympischen Spiele, wo man dann vor Ort ist, die dann da sind, genau, die kann man die gar nicht alle anziehen. Also genau, wird sie mir dann da sicherlich was abgeben.
Ja, liebe Freunde des Laufsports, so sieht das aus hier. Etwas wilde Übergänge, ein bisschen wildes Springen von einem Höhentrainingslager in Livigno zurück nach Frankfurt, dann wieder nach St. Moritz und so geht das weiter. Jetzt sind wir gerade wieder in Mettmann, von wo aus euch ich was erzähle. Es ist knallerheiß hier in meiner Dachbude, weil ich alle Fenster zugemacht habe, damit nicht draußen die Müllabfuhr zu sehr zu hören ist. Ne? Und so sieht das Ganze aus hier bei Laufen ist einfach, dem Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und, ja, jetzt habt ihr natürlich das Gefühl, Jan, hast du nicht jemanden vergessen? Du redest immer von 3 Läuferinnen plus Ersatzläufer. Es waren jetzt aber nur 2. Ne? Die Katta war dabei, die Debbie und die Rabea. Ja, die Melat Kejeta, ne? Unsere deutsche Rekordhalterin im Halbmarathon. Letztes Jahr sensationell Silber bei den Halbmarathon-Weltmeisterschaften gewonnen. Die ist derzeit auch im Höhentrainingslager und zwar in Kenia, bereitet sich davor. Ich habe sie angefragt, aber leider keine Rückmeldung erhalten. Das kann daran liegen, dass sie einfach wirklich genug um die Ohren hat. Es liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass ich jetzt auch gerade, heute ist Freitag, ja, ihr wisst, am Samstag will ich das Ding immer veröffentlichen und ich habe die Anfrage halt auch erst am Mittwoch gestartet. War jetzt vielleicht auch so ein klein wenig kurzfristig das Ganze. Ich bin deswegen umso dankbarer, dass ich eben trotzdem so viele Rückmeldungen bekommen habe. Aber Milad ist leider halt jetzt nicht dabei. Ich hoffe, dass ich sie auch irgendwann mal einladen kann, vielleicht auch mal sie persönlich besuchen kann, dass wir dann den Podcast zusammen aufnehmen, dann eine komplette Staffel Milad Kejeta. Heute ist sie nicht dabei, aber so ist es, Leute. Man kann nicht immer alles haben im Leben. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich trotzdem so extrem viele Superläufer hier gefunden habe, die sich für euch die Zeit genommen haben. Und ja, Ladies first, die Mädels haben wir damit alle im Boot gehabt. Wie gesagt, bis auf Milad jetzt. Und jetzt machen wir weiter mit den Männern. Die Jungs sind auch richtig, richtig krass unterwegs und ballern, was das Zeug hält, auf der halben Welt. Und erzählen uns jetzt, wie es da so ausgeht. Den Anfang macht in dem Fall Amanal Pedros. Ihr habt das vielleicht bei den Damen gerade auch gemerkt. Ich mache so ein bisschen die Schnellsten, dürfen hier einfach mal als erstes was erzählen. Ne? Und ja, Amanal Pedros, alter Schwede, der ist halt einfach mal deutschen Rekord gelaufen im Marathon. Ne? Da geht halt nicht viel drüber. Ne? Wer mehr zu ihm wissen möchte, ne, Amanal Pedros, Hintergrundgeschichte, wo kommt er her, wie ist er in Deutschland gelandet und so weiter. Ein echt krasser, witziger Typ. Hört euch einfach mal Podcast-Folge Nummer 12 an. Da habe ich ihn nämlich direkt nach seinem Marathon-Debüt schon hier als Gast gehabt. Auch zwischendurch, ne, also Amman trainiert in derselben Gruppe wie Hendrik Pfeiffer bei meinem ehemaligen Trainer Tono Kirschbaum. Ne, auch der Tono Kirschbaum hat in dieser Folge mit Amman ein kleines Gastspiel nochmal gegeben. Also Folge 12 mit Amman Pedros unbedingt auch nochmal reinhören. Und jetzt schauen wir mal, was der so zu erzählen hat hier.
Ja, bevor ich hier nach Kenia kam, war ich ja kurz in Köln. Da durfte ich meine Olympia-Ausrüstung ausprobieren. Das hat super, super Spaß gemacht. Ich denke, ich würde sagen, es war ein bisschen anstrengend. Ich habe mehr als 25 Sachen ausprobiert. Und das habe ich so in halb Stunde oder in 40 Minuten geschafft. Aber hey, die Sache zu sehen und zu ausprobieren, hat auch mega Spaß gemacht und ich war fast am Sterben, so von Freude, würde ich sagen, weißt du, dieses Ziel zu erreichen, war einfach mein riesengroßer Traum, schon seit 8 Jahren. Von daher, ich war total happy und die Ausrüstung bekommen wir jetzt genau in 3 Wochen und ich freue mich riesig. I'm very, very excited. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind jetzt in Kenia. Es wird hier geballert mit den ganzen Kenianern. Und Hendrik Pfeiffer ist auch jetzt gerade hier. Warte mal, ich muss mal rübergehen, weil der ist auch gerade neben mir in ein anderes Zimmer. Ich bin jetzt gerade nackt. Muss ich mal meine Hose anziehen. So, ich gehe mal zu Hendrik Pfeiffer. Bin mal gespannt, was er erzählt. Hendrik Pfeiffer! Was machst du, du Rotzlöffel? Wo bist du? Ah, ich dachte, du bist in Badewanne.
Nicht mehr.
Nicht mehr? Schade.
Wen hast du denn da?
Das ist Jan Fietchen hier. Podcast.
Ah. Ja, ich hab schon geschickt, was er wollte.
Na, warte mal. Wir quatschen mal, wir beide hier.
Ist der dran gerade?
Nein, es ist aber eine Sprachnachricht. Wir hatten ja heute nur Long Run. Wie war's für dich? Erzähl mal.
Schön. Also ich mag die Strecke.
Ja. 32 Kilometer. Das ist ja meine Lieblingsstrecke übrigens. Ne? Das ist... wir hatten ja 15 Kilometer gehabt, vorgestern war das? Ja, vorgestern. Und dann die 80er Kilometer ist auch noch schöner, aber diese ist auch noch unfassbar.
Ja, es ist nur was anderes, ob man den frisch macht oder einen Tag nach einem richtigen Workout, wo die Beine dementsprechend auch schon müde sind. Das macht unser Trainer Tono ja auch bewusst, damit man eben noch mehr Härte bekommt, wenn man schon müde in den Lauf reingeht. Aber hat echt trotzdem riesen Spaß gemacht, mit der Gruppe auch wieder. Das ist halt schon was anderes, als wenn man in Deutschland immer nur mit 1-2 Leuten maximal trainieren kann. Hier sind es halt 15, 20 und die sind alle auf dem eigenen Niveau.
Ja, ja,
das ist würde halt ich auch sagen. Das Besondere dann hier auch.
Und gestern war auch ja nicht leicht, ne? War ja schon ein harter Tempodauerlauf, würde ich sagen.
Ja, also ich war kurz vorm Brechen. Magen hat sich umgedreht.
Ja, haben wir geschafft, auf jeden Fall. Und wir sind sehr froh, hier zu sein. Wir sind sogar heute um 10.30 Uhr gestartet. Eine Vorbereitung extra für Olympia. Und was denkst du, wie viel Temperatur war heute Morgen? 30?
23.
23?
Ja.
Also vom Gefühl hatte ich 30. Das war schon hart.
Nein, wir suchen schon bewusst die hohen Temperaturen hier.
Ja.
Aber die sind jetzt nicht so
Aber
krass
denkst
wie.
du, aber denkst du, dass das in Tokio wirklich so über die 30 Grad
Nein,
wird? Nee,
aber
ne?
da wird eine hohe Luftfeuchtigkeit sein und die macht es halt schon schwierig.
Okay. Dann ist ja eine gute Vorbereitung auf jeden Fall hier, sodass wir meistens auch um 10 Uhr trainieren. Von daher sind wir echt sehr gespannt, was in Sapporo wird. Also in Sapporo ist auf jeden Fall besser als in Tokio, würde ich sagen.
Ja, auf jeden
Ja.
Fall.
Cool, heute Nachmittag haben wir frei. Wir genießen es hier. Henrik Pfeiffer war gerade Badewanne. Wie war's?
Ich bin halt froh, dass es hier eine Badewanne gibt. In Deutschland habe ich, zu Hause habe ich keine. Und da, wo ich letztes Mal hier untergekommen bin, auch nicht. Deswegen nutze ich die ausgiebig.
Ich hatte kein Glück. Ich wollte
Schön.
eigentlich vorbeikommen. Ein bisschen mal kuscheln und so.
Ja, manchmal hast du ja Glück.
Vielleicht komme ich ja morgen vorbei. Na gut, nein, das war nur Spaß. Also Abstand halten bitte. Und immer mit deiner Maske. Jo, wie gesagt, Nachmittag haben wir frei und morgen ist auch wieder ein anderer Tag. Zweimal Longrun haben wir, 15 und 15, sodass wir dann 30 Kilometer am Tag kommen. Oder? Hast du im Kopf, was wir morgen haben?
Morgen ist nur einmal 15.
Hast du Nachmittag frei?
Vormittag frei, Nachmittag 15. Und
Geil,
dann,
super.
aber Freitag, Samstag, Sonntag hört der Spaß auf.
Oh, scheiße, ja. Ja, so ist das. Aber wir geben alles extra für Olympia. Also besser geht gar nicht. Von daher, ja. Ja, ciao.
Ja, liebe Freunde des Laufsports, so sieht's aus, ne? Der Umgangston beim TV Wattenscheid, der ist etwas speziell, ne? Das wisst ihr mittlerweile. Wer da mit wem genau in die Badewanne steigt, wolltet ihr es wissen? Ja, natürlich wollten wir das wissen. Vielen Dank, lieber Arman, vielen Dank, lieber Hendrik, dass ihr uns da so kleine, intime Einblicke gegeben habt. Nee, das ist also natürlich so, ne, wenn du da irgendwie viel miteinander unterwegs bist und beim TV Wattenscheid, die Trainingsgruppe, wie gesagt, in der ich ja früher auch unterwegs war, da hatten wir immer schon einen speziellen Umgangston. Mein Lieblingsbeispiel war wieder vor 2 Wochen oder was, da war ich noch mal kurz im Stadion, hatte da irgendwie was zu erledigen. Na, hab nicht mit trainiert, ja, aber bin da trotzdem rumgesprungen. Und Arman, ne, stand also dann auf dem Platz, hat mal wieder irgendwelche Interviews gegeben für den WDR. Ich habe dann abgewartet, bis er mit seinem Interviewpart fertig war. Aber dann habe ich einfach mal über den ganzen Platz gebrüllt: Ey, Arman, machst du wieder nur Interviews oder trainierst du auch noch mal? Ja. Sowas kann man dann da durchaus mal bringen, ne? Und auch der Tono ist also immer, unser Trainer ist einfach immer sehr, sehr entspannt und haut auch immer den ein oder anderen trockenen Spruch raus. Finde ich einfach super cool. Und das war unter anderem auch dieses, ja, so cool, locker miteinander umgehen, immer auch Quatsch machen, natürlich ballerhart trainieren, war für mich auch immer ein Grund dafür, dass ich eben damals ja auch super lange dabei war. Ich bin ja 1998 schon zum TV Wattenscheid gekommen und bin dann eben bis 2015 da dabei geblieben. Das ist schon eine lange Zeit und das schafft man nur auf dem Level, wenn das Ganze eben auch richtig, richtig viel Spaß macht. Zum Beispiel dank der Trainingskollegen. Ja, aber Amon ist noch nicht weiter, noch nicht fertig, ne? Sondern der hat uns natürlich noch viel mehr erzählt. Und damit gucken wir jetzt mal, was dabei rauskommt.
Ich mag so gerne hier in Kenia zu trainieren. Deshalb bin ich auch eigentlich meistens hier. Vor 2 Jahren war ich mal meistens mit den DLV, auch mit meiner Trainingsgruppe in USA, Flagstaff, Arizona. Aber mittlerweile, jetzt bin ich meistens hier in Kenia. Also für mich ist halt natürlich, also die Struktur ist es für mich viel einfacher hier in Kenia zu trainieren. Dann brauche ich auch gar keine Sorgen machen, um einen Trainingspartner zu finden. Und das Wetter ist auch wirklich hier konstant, also so dass das immer so um ja 23 Grad und im Winterzeit ist auch nicht unbedingt so kalt. Wenn es Winter ist, ist es halt 15 Grad und wenn es regnet, dann re regnet auch nur so vielleicht nur 2 Stunden, aber so richtig. Und dann hört sich dann auf und die Erde trinkt das Wasser dann wieder sofort wie ein Staubsauger. Dann ist wieder trocken und sehr angenehm zu laufen. Wie gesagt, ne, wir wohnen so 1 Kilometer von Home of Champion oder Jogo heißt das. Das ist eine berühmte oder bekannte Treffpunkt in Iten. Also meistens ist es Unabhängigkeit. Du gehst einfach hoch. Und da sind so Tausenden Gruppe oder Athleten, die auch unterschiedliche Trainingsplan haben. Manche machen sie Tempodauerlauf, manche machen Long Run, manche machen Fartlek. Und deshalb, du suchst einfach raus, ne? Okay. Du musst sogar vorher gar keinen Termin machen oder anrufen. Du gehst einfach nach oben und dann suchst du eine Gruppe, mit wem du trainieren möchtest oder mit welcher Trainingsplan passt. Ja, so geht das hier und das ist so leicht und meistens trainieren um 6 Uhr, dann, sodass du dann um 8 Uhr fertig bist. Wenn du um 8 Uhr fertig bist, dann 8:30 Uhr bist du schon beim Frühstück und dann hast du dann die ganze Regeneration für dich alleine, so bis 17 Uhr. Die zweite Trainingseinheit ist dann meistens so 16:30 Uhr oder 17 Uhr. Aber dann halt natürlich sehr, sehr locker. Also morgens ballern die ganze Athleten, also richtig. Und Nachmittag ist einfach, keine Ahnung, die laufen so 5 Minuten pro Kilometer oder manche sogar so 6 Minuten pro Kilometer. Aber dann halt so ungefähr so 10 Kilometer und so, das ist dann. Das macht ich so viel aus und ja, so gemütlich auf jeden Fall. Deshalb trainiere ich hier echt gerne, weil die Struktur ist einfach sehr einfach. Hier in Kenia bleiben wir bis 25. Also bis 25.7. Und dann fliegen wir erst einmal nach Kenia. Also am Anfang wollten wir eigentlich direkt von hier nach Sapporo fliegen. Aber unser Trainer Tone Keshubaum hat sich entschieden, doch, dass wir wegen medizinischer Untersuchung erst einmal nach Frankfurt, nach Deutschland fliegen, also nach Herxheim. Da bekommen wir die beste medizinische Untersuchung mit Massage, Orthopäde, so eine volle Pulle-Unterstützung und auch natürlich Covid-Test, sodass wir dann halt natürlich gesichert sind und wir dann keine Probleme haben. Wir bleiben dann halt so 4 Tage und trainieren auch da dort. Und dann fliegen wir erst einmal von Frankfurt nach Dubai und dann von Dubai nach Sapporo. So ist es geplant. Ich freue mich riesig, auf jeden Fall. Und ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Das ist dann halt natürlich mein erster Olympia. Und ey, ich bin so gespannt. Ich freue mich. Ich bin so aufgeregt, aber ich freue mich auch riesig, wirklich. Wie gesagt, die Vorbereitung vor Olympia war viel zu lang. Und ja, ich werde so sterben von Freude, wirklich. Ich freue mich so riesig. Also ja. Am Ende, was ich sagen wollte, ist, eine wichtige Information für alle Leute, die uns oder mich unterstützt haben, die immer in meiner Seite waren, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ich denke, ihr seid die Beste. Und ja, danke. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für alle.
Von Ammann und natürlich auch von Henrik Pfeiffer hören wir gleich noch mehr. Erstmal kommen wir aber zu einem auch noch sehr, 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 sehr schnellen Läufer und zwar Richard Ringer. Richard Ringer ist im letzten Jahr schon sein Marathondebüt, seinen allerersten Marathon, direkt mal in 2:10 gelaufen und hat in diesem Jahr bei wirklich hundsmiserablen, richtig ätzenden Bedingungen beim Marathon in Siena nochmal eine 2:08:49 rausgeballert. Damit ist er in der Top 4 der schnellsten deutschen Marathonläufer aller Zeiten. Ein Wahnsinnsrennen, auch mental ultra krass. Wer mehr dazu wissen möchte, der sollte sich auf jeden Fall nochmal unsere Podcast-Folge Nummer 44 anhören. Da haben wir nämlich genau darüber gesprochen. Und übrigens, seine Freundin war da auch mit dabei und hat richtig, richtig cool auch geschildert. Die läuft natürlich auch und ist richtig, richtig gut. Ja, die hat dann auch unter anderem geschildert, wie sie das Ganze da erlebt hat und so weiter. Also auch eine sehr, sehr coole Folge. Hört unbedingt rein. Podcast Folge Nummer 44. Ja, aber wie gesagt, auch Richard hat mir jetzt hier nochmal eine Voice Memo für euch geschickt. Und ja, ich glaube, das gibt nochmal einen völlig anderen Eindruck, was der gerade so treibt.
Olympia-Spezial mit Jan Fitschen und den Athleten. Ja, hallo Jan, du hast uns gefragt, ob wir dir eine kleine Audio schicken können, was wir gerade hier so machen, wie die Vorbereitung läuft. Ja, so von meiner Seite kann ich sagen, ich befinde mich jetzt hier gerade im Trainingslager in St. Moritz in der Schweiz. Bin jetzt schon seit 14. Juni hier oben im Höhentrainingslager und werde auch noch so bis zum 22. Juli bleiben. Mir gefällt es hier in St. Moritz ziemlich gut. Es ist mein Lieblingstrainingslager, weil einerseits natürlich die Reise sehr, sehr kurz ist. Ich wohne jetzt nur so knapp über 2 Stunden entfernt von St. Moritz. Und ist natürlich eine kurze Anreise, ist natürlich eigentlich alles optimal. Dann gefallen mir hier natürlich die Strecken. Ist profiliert, aber eben auch gut flach. Hab sehr viele Trainingskollegen, die auch hier sind. Also natürlich ist hier das Who is Who der Weltelite, aber jetzt eher, sage ich mal, für den Bahnbereich. Im Marathon sind aber auch einige Athleten hier, wie zum Beispiel Abraham Tadese, Schweizer Rekordhalter im Marathon, oder Peter Herzog, auch Marathon-Rekordhalter für Österreich, oder Bart van Noormen, ist ein Niederländer, der sich auch qualifiziert hat für die Spiele. Mit diesen Athleten trainiere ich hier ab und zu. Und natürlich ist hier auch einige Athleten von der Nationalmannschaft, vom DLV hier, mit denen man auch gute Einheiten machen kann. Und ja, wie bereite ich mich denn vor auf eine Olympische Spiele, Marathon, wo man vielleicht ja auch weiß, es könnte ja auch ein bisschen wärmer sein. Und ist ja nicht gerade bekannt dafür, dass St. Moritz jetzt so warm ist. Gibt natürlich verschiedene Formen des Trainings. Hier ist halt das Gute auch noch, dass man zum Beispiel auch mal zu einem Hitzetraining runterfahren kann nach Italien, nach Chiavenna. Das sind so 45 Minuten Fahrt, liegt auch so auf 200 Meter. Da ist auch eine Bahn, oder man kann auch ganz gut dort auf einer asphaltierten Strecke an einem Fluss laufen und kann sich da auch ein bisschen vorbereiten. Wobei ich mich jetzt nicht speziell sehr viel nur auf die Hitze vorbereite. Ich denke eher, dass es mehr Sinn macht, so das Maximum am Training so herauszuholen und sich nicht ständig so der Hitze auszusetzen, um dann eventuell zu kaputt zu sein und sozusagen lieber an der Startlinie zu stehen, zu wissen, okay, man kann sehr, sehr gut performen, aber es ist ja auch ein taktisches Rennen ohne Pacemaker, wo es nur Mann gegen Mann zählt, und das liebe ich ja eigentlich, und es ist immer ganz interessant, mal in so einem Rennen dann auch zu sein, das erste Marathonrennen, wo es jetzt eben nicht auf die Zeit drauf ankommt, sondern auf die Platzierung. Das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Ja, zu den Olympischen Spielen ist ja immer auch noch so, dass man eigentlich eine Einkleidung hat. Die hat früher immer in Hannover in der Kaserne stattgefunden. Alle, die dann nominiert sind, die sind dorthin gefahren und haben eben ihre Klamotten ausprobiert und haben dann ihren fetten Koffer mitgenommen. Diesmal war es ein bisschen anders. Diesmal ist ein Bus unterwegs durch Deutschland in verschiedenen Städten, und das ist eine Anprobe, weil bereits im Vornherein, bevor überhaupt die Nominierungen stattfinden, man die Klamotten eben probiert, die Schuhe probiert, und dann, sobald man nominiert wird, das zugeschickt bekommt. Das heißt, man geht eigentlich mit leeren Händen nach Hause. Genau, das war bei mir jetzt in München. Und ja, ging aber diesmal ratzfatz, war in einer Dreiviertelstunde war ich durch mit der Anprobe. Danach noch ein paar Fotos und Videosequenzen gedreht und ein bisschen Smalltalk gehalten, bevor es dann wieder zurückging. Ja, der Jan Fitschen, der Fragefuchs, stellt natürlich immer sehr, sehr viel. Und ja, zum Beispiel, wie ist es dann bei den Olympischen Spielen? Es gibt ja natürlich jetzt mehrere Sponsoren. Jede Nationalität und natürlich jeder Verband hat ja sein Sponsor. Das ist bei uns in der Leichtathletik ist es Nike. Das heißt, beim Wettkampf selber tragen wir dann Nike-Klamotten. Aber wir haben ja noch den Ausrüster des DOSB, das ist Adidas, das heißt alles außen herum tragen wir dann sozusagen die Ausrüstung von Adidas. Und dann gibt es ja noch das Spezielle, einige Athleten haben natürlich noch ihre eigenen Sponsoren, was das Schuhwerk anbetrifft, also die Schuhe, die werden dann nicht angefordert von den Verbänden oder vom DOSB, dass man da jetzt noch eine spezielle Marke trägt, sondern da kann man tragen, was man möchte, beziehungsweise das von seinem Sponsor. Das heißt, ich laufe natürlich mit meinen Essig-Schuhen und das ist auch gut so, weil du kannst ja schlecht einfach mal so 2 Wochen vor dem Wettkampf dann auf einmal mit einer unterschiedlichen Marke an den Füßen tragen. Deswegen ist ganz gut, dass da jeder Athlet eben seine Schuhe tragen kann. Das ist ja auch das Allerwichtigste. Genau. Ja, dann die Anreise selber nach Japan, wie wird die ablaufen? Also da gibt es auch mehrere Geschichten. 100% Klarheit weiß ich nicht, ob es die wirklich gibt. Es gibt ja auch noch so ein Corona-Handbuch von der Organisation, vom Olympic-Komitee. Da steht auch sehr, sehr viel drin, eben mit Corona-Tests in Vornherein, mit PCR-Tests eben schon 2 vor Anreise und ja, dann eben auch mal schauen, dass man diesmal ins Land kommt, nicht so wie bei mir letztes Mal, also muss halt eben gut erkennbar sein, wie der PCR-Test abgenommen worden ist. Da wurde uns aber auch schon gesagt, welche Labore wir da nutzen sollen. Ja, ich schätze, dass ich dann von Frankfurt fliegen werde, so eine Woche vor dem Rennen. Dauert ja dann schon relativ lang die Anreise, weil von der Zeitverschiebung ist es so, dass wenn ich an dem einen Tag losfliege, komme ich halt erst am nächsten an. Und dann ist ja eh jetzt beim Marathon, ist eigentlich immer Ruhe angesagt in der Woche. Wird dann noch einmal in Japan noch ein kleines Vorprogramm machen, aber jetzt nichts Wildes mehr. Und ja, einfach ausruhen. Wird natürlich jetzt auch nicht viel Möglichkeiten geben, sich da zu bewegen. Man hat feste Trainingszeiten dann auch. Eben auch nicht in Sapporo direkt, sondern wir sind dann in Shibatsu in so einem Pre-Camp und reisen dann alle 2 Tage vor dem Wettkampf, das heißt bei uns der 8. August, dann direkt an in Sapporo. Und sind dann eigentlich die meiste Zeit in unserem Zimmer. Ich weiß nicht, wie es im Essen ist. Kann auch sein im Zimmer oder vielleicht in einem kleinen Speisesaal. Das weiß ich aber noch nicht. Aber man soll sich auch nicht zu viele Gedanken machen. Das wird schon alles gut passen. Genau, ich meine, das Wichtigere ist jetzt hier im Trainingslager sich gut vorzubereiten. Hier sind auch nochmal hohe Wochen mit so 190 Kilometern. Mit ein paar Longruns von 35 Kilometern, aber eben auch gute Alternativeinheiten auf dem Rad oder im Wasser. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil in St. Moritz, dass ich eben Aquajoggen kann oder schwimmen kann. Das mache ich doch recht häufig und jetzt durch die Corona-Lockerung ist es ja auch wieder möglich. Das ist jetzt im Kenia natürlich nicht möglich, deswegen ist für mich auch St. Moritz die erste Wahl gewesen. Und ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn man so lange im Trainingslager ist, dass man jetzt nicht zu viel macht, weil ja, wenn immer alle trainieren, bringt es natürlich nichts, wenn du jetzt 6 Wochen am Stück die ganze Zeit aufs Maximum bist. Deswegen auch immer wichtig, nach ein paar Wochen eben auch mal eine richtige Ruhe, Entspannungswoche reinzubauen, wo man vielleicht nur einmal am Tag laufen geht und nicht zweimal oder dreimal zu trainieren und sich einfach auch mental ein bisschen vorzubereiten. Du hast angesprochen, Jan, ob man sich die Strecke im Vornherein anschaut. Ja, ich hatte ja eigentlich ja die Möglichkeit, eben ab April, Mai, da war so ein olympischer Test im Halbmarathon dort in Sapporo auf der Strecke. Aber da, wie gesagt, konnte ich da nicht einreisen, weil es ein bisschen sehr, sehr kompliziert war. Mit Visum und dem PCR-Test und allem. Und deswegen habe ich die jetzt nicht gesehen. Ich denke auch, es gibt keine Möglichkeit mehr, dann das dort anzuschauen. Es wird nämlich eine große Runde erstmal geben. Die ist halt ein Halbmarathon lang und dann wird es noch 2 kleine 10-Kilometer-Runden ergeben. Das heißt, man wird es dann sowieso sehen. Aber ich ist jetzt für mich jetzt auch nicht persönlich ganz genau wichtig, dass ich jetzt genau jede Ecke kenne dort in der Stadt. Es ist für jeden dann gleich und ja, ich hoffe, die Bedingungen sind so eigentlich im Endeffekt mir jetzt nicht so wichtig. Ich denke mal, umso schwieriger die Bedingungen sind, umso langsamer wird der Lauf dann halt auch dort. Man muss halt sagen, langsam im Sinne von dem Besten halt, die halt mit 202, 203, 204 stehen haben. Ist natürlich dann leichter für uns, die jetzt mit einer 208 Bestzeit im Mittelfeld liegen, ist natürlich dann besser, man kann natürlich dann besser mitlaufen, als sage ich mal, wenn die Bedingungen vielleicht perfekt sind und dann wird es ein ganz, ganz schnelles Rennen. Aber meistens ist ja international bekannt dafür, dass es eher taktisch wird, weil jetzt niemand sich seine Körner irgendwie von vorne irgendwie verschwenden will. Ich bin einfach gespannt. Versuche einfach lange wie möglich mitzugehen und mein Bestes zu geben. Und bereite mich natürlich auf ein paar Bedingungen hier vor und dann wird es schon werden.
Auch nochmal ein mega wichtiger Punkt, den der Richard hier gerade angesprochen hat, liebe Leute. Ja, das ist natürlich so bei normalen Meisterschaften, hast du immer deine Pacemaker dabei. Ja, da wird von Anfang an auf die Tube gedrückt. Aber bei einer Meisterschaft ist das völlig anders. Da kann letzten Endes immer alles passieren. Und ja, klar, normalerweise kann ein 208-Läufer, ein 210-Läufer, jemanden, der mit 201 oder 202 oder 203 laufen kann, ne? Eliud Kipchoge ist unter 2 Stunden gelaufen, der wird wahrscheinlich auch mit dabei sein bei den Spielen. Solche Leute kann man normalerweise nicht schlagen. Aber trotzdem relativ weit vorne zu landen, das kann natürlich auch für unsere Athleten jetzt das Ziel sein. Und das ist natürlich genial, das einfach mal zu merken auch, ne? Klar, dass das im Kopf der Leute auch mitspielt, ne? Und dass Richard das durchaus halt auch irgendwo so im Hinterkopf hat. Lass uns erstmal abwarten, was passiert. Vielleicht gibt es ein taktisches Rennen. Bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch, ja, Ulrike Maisch, die 2006 Europameisterin im Marathon geworden ist. Völlig überraschend, krasse Bedingungen an dem Tag, ne? Und die hat es einfach am besten gemeistert, war nachher die schnellste, beste Läuferin in ganz Europa. Europameisterin und übrigens natürlich auch schon bei mir im Podcast zu Gast, keine Frage. Ja, und auch bei mir war das damals so. 2006, ja, 10.000 Meter, da waren Leute dabei, die konnten 30, 40 Sekunden von den Bestzeiten her schneller laufen als ich. Sind das aber alles gelaufen in irgendwelchen Rennen mit Pacemakern, schön gleichmäßig und so weiter. Meisterschaftsrennen ist ein anderer Schnack. Na, und von daher, vielen Dank, lieber Richard. Coole, coole Insights. Und jetzt, liebe Leute, ihr habt ihn gerade schon kurz als Gastspiel gehabt. Ja, der Badewannenkönig aus Wattenscheid, Henrik Pfeiffer. Henrik, was geht denn bei dir so ab?
Ja, hallo Jan, liebe Grüße hier aus Kenia. Wir sind jetzt gerade noch am Anfang des Trainingslagers. Es geht jetzt für mich darum, erstmal hier die Anpassung zu vollziehen, was jetzt aber eigentlich auch schon sehr gut gelungen ist, sodass ich jetzt auch schon in die intensiven Einheiten einsteige. Ja, unser Trainer Tono hat sich da einiges ausgedacht. Wir haben einen knallharten Plan, also sehr hohe Umfänge, aber auch viele schnelle Kilometer, die jetzt vielleicht unten noch also auf Sea-Level noch ein bisschen harmlos wirken können. Aber hier oben ist eine 3,15, die man dann 10, 15 Kilometer laufen muss, dann eben doch nochmal was anderes. Und von denen haben wir einige Programme drauf, dann eben auch Tempo-Einheiten, die dann immer noch gekoppelt sind mit TDLs vorweg, also Tempodauerläufen. Da geht es jetzt richtig zur Sache. Ich freue mich aber riesig, dass ich überhaupt wieder hier in der Position bin, auf dem Niveau trainieren zu können. Ja, habe diese ganze Corona-Erkrankung, die mich ja im Vorfeld dann doch nochmal richtig zurückgeworfen hat, abgehakt, sodass ich jetzt hier einfach Vollgas gebe, die 4 Wochen in Kenia nutzen möchte und dann natürlich in Tokio auch in Topform sein will. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich bin hier gemeinsam mit Amanal, der noch mit seinem alten Coach hier ist, aus seinen Jugendzeiten, der dann auch bald abgelöst wird von Tono, von unserem Coach, sodass wir hier auch in der Hinsicht super betreut sind, was Trainer und Radbegleitung angeht. Dann habe ich ja persönlich noch hier meine einheimische Gruppe mit Kenianern, mit denen ich auch in den letzten Monaten schon sehr, sehr viel zusammen trainiert habe, was einfach sehr, sehr gut passt für mich. Natürlich mache ich mit Amanal auch viel, nicht alles, weil wir dann eben auch nicht immer den ganz gleichen Rhythmus haben. Amanal dann auch gerne dazu tendiert, sehr, sehr viel um 6 zu trainieren, 6 Uhr morgens. Und ich dann doch eher immer so die 10 Uhr Einheiten wie zu Hause vorziehe. Aber wir versuchen natürlich auch ein bisschen die Hitze hier zu nutzen, dass man sich so ein bisschen anpassen kann an die zu erwartenden hohen Temperaturen in Sapporo. Deswegen kommt mir das manchmal auch ganz gelegen, dass mein Biorhythmus so ein bisschen so ist, dass ich eher später trainiere. Schiebe auch manche Long Runs gerne Dann in die Hitze habe ich jetzt auch schon vor Kenia in Deutschland gemacht, wo es ja dann auch deutlich über 30 Grad öfter war. Ist für mich ein Baustein jetzt der Olympia-Vorbereitung. Ja, ansonsten ist es einfach wieder super schön, hier zu sein. Ja, was wirklich krass ist, wenn ich jetzt dann im August, da wie ich in Tokio bin, habe ich mehr Zeit hier in Kenia verbracht als zu Hause. Also ich glaube über 4 Monate. Ja, ist natürlich jetzt auch mal noch was anderes. Auch schwierig für meine Freundin, wo ich auch umso mehr zu schätzen weiß, dass sie mir da in der Hinsicht den Rücken frei hält. Ja, also ist für mich auch eine neue Erfahrung. Diesmal investiere ich halt wirklich auch sehr, sehr viel rein ins Training. Und hoffe natürlich, dass sich dann das eben auch lohnt. Ja, was für mich natürlich ganz gut ist jetzt im Nachhinein oder in der jetzigen Situation, dass ich im Frühjahr den Marathon nicht gemacht habe, weil ich ja eben Corona hatte, sodass ich jetzt vielleicht in der Hinsicht auch nochmal frisch in die ganze Sache reingehe. Also Tokio mein erster Marathon dieses Jahr wird. Ja, mein letzter Marathon, der eh schon sehr, sehr lange zurückliegt, mit Sevilla 2020 im Februar. Ja, sodass ich jetzt natürlich auch sehr, sehr heiß auf so ein Rennen wieder bin, was man bei Olympia eh schon ist, aber ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr, weil ich einfach auch schon so lange keinen Marathon mehr gelaufen bin. Ja, freue ich mich riesig drauf. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass ja, sich die ganze Corona-Lage weiterhin noch zurückhält. Hier in Kenia ist ja schon ein bisschen mehr los als sonst, was auch die Delta-Variante angeht. Das behalten wir natürlich im Auge. Aber im Moment ist hier in Iten auch alles ruhig. Ja, wir sind auch ziemlich abgeschottet dann hier oben in einem Hotel. Deswegen glaube ich, dass wir da jetzt auch fein raus sind aus der Sache. Ja, und einfach ja, freue ich mich sehr, sehr auf das ganze Event und alles, was jetzt kommt. Das sind sehr, sehr spannende Monate.
Auch Henrik Pfeiffer, bekannt spätestens seit seinen Podcast-Folgen hier bei uns, ja. Folge Nummer 19 und Folge Nummer 36. Aber natürlich auch unter anderem durch seinen 2-10er-Marathon, ja. Der also auch direkt aus Kenia hier für euch mit dabei. Und ja, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, wieder mal gezählt, 3 Leute plus Ersatzläufer. Wo ist der Ersatzläufer? Ja, den Simon Boch, den habe ich auch gefragt, ob er Bock hat. Hatte er aber, und das kann ich sehr gut verstehen, nicht so richtig. Ist natürlich ätzend, ne? Der ist so ein Hammer Marathon-Debüt gelaufen dieses Jahr. Wahnsinnszeit. Und dann aber, naja, weil der Richard einfach nochmal einen Tacken schneller war, ein paar Wochen später. Simon war im Prinzip drin im Team und dann ganz schnell wieder draußen. Deswegen, naja, ist der natürlich ein bisschen genervt von der ganzen Thematik. Deswegen, ich habe so leicht versucht, ihn zu überreden, zumal eben die Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, ja. Folge Nummer 45, da hört ihr genau, wie das eben war mit dem genialen Rennen und dann auch mit der Enttäuschung nachher, dann ja, wahrscheinlich eben doch nicht zu den Spielen zu fliegen. Folge Nummer 45, Laufen ist einfach Podcast. Der hatte jetzt einfach keinen Bock, was ich gut verstehen kann. Ist in Ordnung, lieber Simon, gar kein Problem. Der Podcast mit dir war genial und ne, du hast mir so bisschen zwischen den Zeilen auch versprochen, wir machen auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge. Von daher geht das klar. Ja, liebe Freunde des Laufsports, an dieser Stelle habe ich sie alle dabei gehabt soweit. Ja, die Katja, die Debbie, die Rabea, ne? Arman, Henrik und Richard. Also ganz, ganz großer Teil unseres Olympia-Marathon-Teams. Mir war es wirklich eine große Freude und eben, ja, auch für mich einfach wieder persönlich spannend, wer sich wo wie vorbereitet. Na klar, einiges kenne ich jetzt aus meinen eigenen Wettkampfvorbereitungen. Wie gesagt, Olympia-Vorbereitung war nie dabei. Aber auch so allein diese kleinen Details zur Einkleidung und was auch immer, auch die verschiedenen Wege, ja, mit denen die einzelnen Athleten dann eben probieren, am Tag X das Maximum rauszuholen, fand ich richtig, richtig cool. Ich schaue mal, ob wir sowas in der Richtung vielleicht nochmal hinkriegen, ne? Wenn ihr jetzt Bock drauf habt und wenn das Ding hier gut läuft, gucken wir mal, was die Athleten dazu sagen. Vielleicht kriegen wir sogar direkt aus Japan dann nochmal so ein Ding zustande oder vielleicht dann spätestens nach den Spielen nochmal. Na gut, da werden alle im Urlaub sein, aber wir gucken mal, was sich ergibt. Und ja, an der Stelle, da freut es mich noch sehr, dass ich für diese Folge tatsächlich einen Sponsor, einen Partner nochmal speziell gewinnen konnte. Und zwar Sauberenergie, das ist ein Ökostromanbieter und die machen ein Projekt, deswegen passt das hier ganz gut rein, Laufen für den Wald. Und da kann man sich einfach anmelden und dann wird tatsächlich jetzt am 12.07. geht's los, 12.07.21 bis zum 31.07. Und wer sich da anmeldet und dann seine gelaufenen Kilometer jeweils einträgt, der sorgt dafür, dass eben Sauberenergie jeweils pro Kilometer 1 Euro spendet für unter anderem Waldaufforstungsprojekte und Ähnliches, auch direkt hier in Deutschland. Also eine ganz witzige Sache, guckt euch das gerne an. Ich verlinke das Ganze auf jeden Fall auch mal in der Podcast-Beschreibung. Sauber Energie, Lauf für den Wald, die nennen das Ganze Grow Funding, also nichts mit Crowdfunding, sondern eben Grow, wachsen, ja, Funding. Finde ich ganz witzig und ja, ich glaube, jeder von uns läuft gerne durch den Wald und hat deswegen auch eine spezielle Beziehung dazu, warum einfach gesunde und große und schöne Wälder für uns besonders wichtig sind. Deswegen finde ich das prima, dass die hier diese Folge nochmal speziell unterstützen. Ansonsten bleibt mir nur noch mal zu sagen, liebe Leute, vielen Dank für jedes einzelne Posting bei Instagram, bei Facebook. Vielen herzlichen Dank für eure Empfehlungen bei Freunden, Lauftreffs oder sonst was. Erzählt allen hier von diesem Podcast und dass da wirklich einfach, ich hoffe, die richtige Mischung ist aus Infos und Entertainment natürlich. Alles, was der Läufer gerne so auf die Ohren bekommt. Ganz, 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 ganz riesengroßen Dank natürlich vor allem jetzt noch einmal an Katha, Debbie, Rabea, Amman, Henrik und Richard, dass die sich hier in dieser ja doch sehr aufregenden Zeit für alle die Zeit genommen haben, für euch, für uns hier nochmal dabei zu sein. Finde ich mega, mega gut. Und ja, an dieser Stelle, das war es dann tatsächlich von mir. Und es soll dieses Mal nicht der Jan Fitschen, hier euer Podcaster, das Schlusswort haben, sondern einer, der das auch richtig, richtig gut drauf hat, die passenden Worte zu finden.
So, du Räuber, das reicht dir, ne? Ich hab genug gelabert.